SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Heute mit zwei brandneuen Schweizer Krimis mit spektakulären Geschichten rund um vergiftete Lebensmittel. Im Thriller «Victoria Report» vom Zürcher Autor C.B. Stoll geht es um chemisch veränderte Nahrung, die unser Hirn nicht total manipuliert. Und der andere Krimi, der führt uns in die dunkle Vergangenheit. 1776 schleicht ein unbekannter Täter ins Grossmünster zu Zürich und schüttet Gift in die Fässli mit dem Obermalwein. Das historische Ereignis hat der Basler-Autor Dominik Bernet nicht mehr losgelassen.
Ja, einfach die Tatsache, dass da jemand versucht hat, 1200 Leute ausgerechnet mit Obigmalswein zu vergiften, also das Mahl der Liebe und Versöhnung, das tönt ganz stark nach Attentat. Heute ist das Alltag fast schon schlimmerweise. Und dort ist das etwas gewesen, was zu einem Aufschrei in ganz Europa geführt hat. Und das hat mich gedacht, ist ein guter Anlass für eine Geschichte.
Und darum hat er einen Roman geschrieben darüber, «Das Gesicht». Lucia Stettler stellt uns den Krimi vor und redet mit dem Autor, natürlich am Tatort im Zürcher Grossmünster. Redaktion Lucia Stettler, am Mikrofon Regi Sager.
You see the sky. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you, I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, let my heart break, 'cause I need your love. I tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking.
Sonntagnachmittag mit unserem Literaturmagazin Buchzeichen. Ein Buch direkt aus dem Leben gegriffen steht im Mittelpunkt. «Das Gesicht», ein historischer Krimi von Dominik Bernet. Der Roman erzählt von einem Verbrechen, das effektiv passiert ist. Am Buss- und Betttag 1776 hat ein Unbekannter im Grossmünster zu Zürich den Obermalwein vergiftet. Und das Gift, das hat noch während dem Gottesdienst davon wirken.
Entsetzt folgten die Zuschauer im Schiff und auf der Empore dem grausigen Spektakel, bis sie selbst Teil von ihm wurden. Der Reihenfolge nach, in die es verteilt worden war, wogte das Verderben durchs Großmünster. Nur einer saß unversehrt inmitten des Würgens und Schreiens und schaute zu, wie die Gläubigen ihr Inneres nach außen kehrten. Gekrümmte Leiber, Blut und Kotze bedeckten den Kirchenboden. Wie er konnte, schleppte sich durchs Hauptportal nach draußen. Viele brachen auf dem Friedhof zusammen, einige schafften es durch das steinerne Tor in die Römergasse. Der Tod hatte es nicht eilig.
Sehr plastisch, wie uns der Autor Dominik Bernet die Szene da beschreibt, ist im Roman «Das Gesicht». Lucia Stettler, SRF-Literaturredaktorin. Die Tat ist ja historisch beleidigt, ein brisanter Stoff. Was macht der Autor daraus?
Ja, der Dominik Bernet macht daraus einen opulenten, stimmungsvollen Krimi und lässt ihn wirklich atmosphärisch voll in das damalige Zürich eintauchen. Historische Romane gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer, aber häufig haben die Bücher das Etikett gar nicht verdient, weil man beim Lesen zwar eine alte Geschichte erfährt, aber im Kopf kaum Bilder und Gerüche von damals entstehen. Hier ist das eben anders und das dünkt mir eine von den ganz grossen Stärken von dem Roman «Das Gesicht». Der Dominik Bernet passt sich auch sprachlich dem 18. Jahrhundert an, erzählt barock und sinnlich. Es ist eine spannende Zeit, wo vieles im Umbruch ist. Es gärt an allen Ecken. Die Aufklärung ist im Gang. Die Wissenschaft fängt plötzlich an, sich für die Anatomie vom menschlichen Körper zu interessieren. Leichen werden aufgeschnitten zu Studienzwecken. Und in dieser glattenen, farbigen Kulisse passiert jetzt also der Giftanschlag im Grossmünster. Man weiss nicht, steckt ein politisches Motiv dahinter. An diesem Sonntag sitzen auffallend viele Leute aus der Stadtregierung in den Kirchenbänken. Oder geht es am Täter um eine private Abrechnung?
Wie nahe bleibt jetzt der Dominik Bernet an den Fakten von diesem Giftanschlag?
Sehr nahe. Auch die Hauptfigur ist historisch belegt. Der berühmte Zürcher Pfarrer und Physiognomiker Johann Kaspar Lavater, der den Täter jagt. Er war überzeugt, dass man im Gesicht des Menschen den Charakter ablesen kann, also das Böse. Darum hat er sich damals so ein riesiges Bilderarchiv aufgebaut, mit Porträtzeichnungen für seine Theorien zu studieren und zu verfeinern. Im Roman, und das ist jetzt Fiktion, im Roman hat der Lavater noch einen Assistent, der Jakob Zundel, ein Waisenbub. Auch der setzt alles daran, dem Weinvergifter auf die Schliche zu kommen. Ausgerechnet die Tochter vom Sigrist, die er verehrt, wird nämlich als Verdächtige festgenommen und er möchte um jeden Preis ihre Unschuld beweisen.
Jetzt geschrieben hat der historische Krimi der Basler Dominik Bernet. Wer ist der Autor?
Der Dominik Bernet hat sich mit seinem Erstling in der Schweizer Literaturszene einen Namen gemacht. Marmorera hat er geheissen. Ein mystischer Stoff aus der Bündner Bergwelt, der dann auch erfolgreich ist, verfilmt worden. Der Dominik Bernet ist selber ein routinierter Dreibuchautor. Er hat zum Beispiel die Fernsehfassungen von den Hunkeler-Krimis von Hans-Jörg Schneider geschrieben. Und ich denke, sein genaues Auge und sein Gespür für Dramaturgie und für Szenen und Tempowechsel, all das kommt dem Roman «Das Gesicht» gut. Es ist wirklich im besten Sinn vom Wort Kino im Kopf.
Also ein sehr positives Urteil aus unserer Literaturredaktion über Dominik Bernet im Krimi «Das Gesicht», eine Geschichte über ein historisches Verbrechen im Zürcher Grossmünster. Ja, wie gefällt euch einem heutigen Grossmünsterpfarrer der Roman? Seine Antwort gerade als nächstes hier im Buchzeichen.
This time we got it right. We're living
Ryan Paris, Dolce Vita. Es ist September 1776. Ausgerechnet am Buss- und Betttag, wo die Kirchenbänke im Zürcher Grossmünster bis auf den letzten Platz gefüllt sind, hat ein Unbekannter den Obermalwein vergiftet. Das ist wirklich passiert vor langer Zeit. Der historische Stoff hat Dominik Bernet in seinem Roman «Das Gesicht» aufgeschafft. Wir haben das Buch vorher vorgestellt, hier im Buchzeichen auf SRF 1. Wie kommt das Buch beim heutigen Grossmünsterpfarrer an? Die Literaturredaktorin Lucia Stettler hat den Pfarrer Martin Rüsch gefragt.
Also ich habe mit grossem Interesse den Roman gelesen und das hat mich auf verschiedenen Ebenen eigentlich wirklich ein bisschen reingenommen. Zum einen finde ich, dass wirklich wer irgendwie interessiert ist an der Geschichte von Zürich, auch an der Geografie von Zürich, von einer Zürich mit nur etwa 10'000 Einwohnern hier, der macht dann Haufen Entdeckungen oder vielleicht Wiederentdeckungen in dieser Altstadt, wo dann Klöster gestanden sind, die abgerissen sind in der Zwischenzeit, Waisenhäuser, die eine wichtige Rolle spielen im Roman. Es nimmt einem aber auch rein in eine sehr spannungsvolle politische Geschichte von hier, wo für mich natürlich auch spannend ist, was da die Kirche für eine Rolle gespielt hat. Dass da Pfarrherren, muss man sagen, sich intensiv für diese oder jene Sache eingesetzt haben. Das waren illustre Persönlichkeiten, die sich auch zum Fenster ausgelehnt haben und sehr lebensnäher beschrieben.
Wir verraten jetzt nicht, wie die Geschichte beim Dominik Bernet ausgeht, wer er als Täter ins Spiel bringt. Ein bisschen dichterische Freiheit müssen wir ihm lassen. Aber wie ist der Fall 1776 gelöst worden? Hat man den Weinvergift überhaupt je gefunden?
Also man hat einen Haufen Verdächtigungen gehabt, man hat einen Haufen Lösungswege gemeint zu haben, aber am Schluss hat man eigentlich nicht wirklich einen Täter gefunden, den man hätte können im Tat beweisen und darum ihn verurteilen.
Also der Fall ist bis heute offen?
Eigentlich bis heute ungelöst und darum auch so spannend.
Der heutige Pfarrer am Zürcher Grossmünster, der Martin Rüsch. Grosses Lob also an die Adresse vom Schriftsteller Dominik Bernet. Ihn hat für seinen Roman primär die Figur vom berühmt-berüchtigten Pfarrer und Physiognomiker Johann Kaspar Lavater interessiert. Der Lavater hat den Täter anhand von seinen Gesichtszügen entlarven. Mehr dazu gerade als Nächstes.
Me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Sie hören die Sendung Buchzeichen hier auf SRF 1. Wer hat 1776 den Obenmalwein im Grossmünster zu Zürich vergiftet? Ja, das hätte man dieses Mal schon gern gewusst. Und alles daran gesetzt, das herauszufinden, hat der berühmt-berüchtigte Pfarrer Johann Kaspar Lavater. Dazu hat er die Methode der Physiognomik angewendet. Das heisst, er war überzeugt, dass Gesichtszüge einen Mensch entlarven und dass er auch in dem Fall den Täter überführen kann.
Er musste versuchen, das Verdorbene und Verzogene aus allen Visagen, die er sah und je gesehen hatte, zu einer einzigen Fratze zu kombinieren. Dann erhielt er ein Bild des Phantoms, das dazu fähig war, 1200 Gläubige mit Abendmahlswein zu vergiften. Dieser Steckbrief des Bösen gäbe dem unvorstellbaren Grauen ein Gesicht, ein Ungesicht.
Das Gesicht, so heisst der Roman, wir haben einen Ausschnitt daraus gehört. Lucia Stettler hat den Autor von dem Krimi, den Dominik Bernet, am damaligen Tatort im Zürcher Grossmünster getroffen und hat mit ihm über sein Interesse an dem Stoff geredet.
Dominik Bernet, wir stehen jetzt hier sehr exklusiv im Glockenturm vom Grossmünster. Der Ort ist normalerweise abgeschlossen. Wir haben einen wunderbaren Blick über die Stadt. Und wir sehen diverse Orte, wo der Johann Kaspar Lavater 1776 auch schon ist aktiv war.
Jawohl, also wir sehen hier rechts in dem Niederdorf sein Wohnhaus, wo er noch geboren und aufgewachsen ist. Da hatte er eine der höchsten Zinnen in der Stadt. Dann sieht man auch heute noch gut natürlich St. Peter, das ist ja die Kirche, wo er nachher der Pfarrer war. Und ja, die Waisenhauskirche, die er im Roman gefahren ist, die steht heute ja nicht mehr, das ist heute das Urania-Parkhaus.
Was hat euch eigentlich an diesem Mann fasziniert? Warum hat er ihn zum Held in eurem Roman gemacht?
Ja, es war einfach eine unglaublich vielschichtige Persönlichkeit und eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Also ein Pfarrer im nicht sehr bilderfreundlichen Zürich, der dann doch eine der grössten Bildersammlungen angelegt hat, weil er als Physiognomiker das gebraucht hat, das zeigt schon viel über ihn aus. Er war auch sehr ein aufgeklärter Mensch und gleichzeitig hat er ganz stark noch daran geglaubt, dass es eigentlich müsste sinnliche Manifestationen von Wundern noch geben. Also das war ein Mensch, der im Zeitalter der Aufklärung ganz vieles auch noch gewagt hat, auszusprechen, wo vielen Leuten noch nachgesehen ist und sich damit eigentlich immer wieder auch in die Nesseln gesetzt hat, aber das auch bis ins Lebensende gemacht hat. Er ist einfach sich selber treu geblieben und eine sehr eigene Persönlichkeit gewesen.
Ihr schildert ihn ja in eurem Roman sehr als eine rastlose Seele. Man hat den Eindruck, er hat doch ein bisschen Verfolgungswahn. Man spürt, er provoziert natürlich die Leute auch. Auf was für Quellen hat er euch da gestützt?
Ja, es gibt x Biografien. Ich habe hauptsächlich einfach auf das geschaut, was er selber geschrieben hat. Und im Zusammenhang mit dieser Nachtmullwein-Vergiftung hat er ja einiges geschrieben, auch ein paar ganz verrückte Predigten. Er hat einen Spruch gehabt, die ist unglaublich blumig und kraftvoll gesehen. Und damit hat er die Leute dort mal ja anscheinend auch sehr zu bewegen gewusst.
Man spürt ja im Roman auch, dass die Leute zum Teil Angst hatten vor ihm. Also der Kaiser Josef II. Hat ihn offenbar als gefährlich eingestuft, weil er den Menschen ins Herz schaut.
Ja, genau, das war natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber tatsächlich, der Lavater muss eine Fähigkeit gehabt haben, den Charakter der Leute zu erfassen. Da muss er ein unglaubliches Talent haben dafür. Darum hat er ja mit den physiognomischen Lehren dann auch angefangen. Also er hätte das eigentlich den Menschen weitergeben, als Pfarrer. Er wollte ja eigentlich schauen, dass die anderen das auch können. Aber er ist, denke ich, dann auch einer der einzigen geblieben, der das wirklich können hat. Also die Leute intuitiv erfassen.
Die Physiognomik-Theorie hat ja durchaus eine gefährliche Komponente. Sie geht eben davon aus, dass das äussere, konkret das Gesicht, quasi die Visitenkarte ist von einem Menschen. Wir wissen, was so Klischee anrichten können. Die Nazis haben ja dann vieles von seiner Theorie auch übernommen. Wie stark ist denn der Johann Kaspar Lavater und seine Physiognomik heute noch aktuell?
Ja, ich denke, die Faszination fürs Gesicht ist aktueller denn je. Also ich glaube, man läuft heute an keiner Plakatwand mehr vorbei und dass man Gesicht entgegen schaut, Facebook, Fernsehen. Also das Gesicht ist wirklich omnipräsent. Die Deutung vom Gesicht ist natürlich etwas ganz Heikles. Sie haben es erwähnt, Nationalsozialisten haben Schlimmes gemacht. Mit der Rassentheorie auch, wo übrigens ja nicht auf Lavater zurückgeht. Aber wo er natürlich danach getroffen hat, von seiner Zeit, aber auch von der heutigen Zeit, ist in unserem Bedürfnis, Leute zu erkennen. Und zwar an ihrem Äußeren zu erkennen. Und wir machen das, das bestreitet niemand. Wenn man jemanden anschaut, bilden wir sich ein Urteil über den Menschen. Man revidiert das einmal nachher, aber wir kennen das alle an uns selber. Wir können nicht anders als physiognomisch urteilen. Und das hat er erkannt und damit hat er die Leute auch wirklich sehr bewegt in seiner Zeit. Er ist ja international eigentlich unglaublich bekannt worden.
Der Schriftsteller Dominik Bernet über den Zürcher Pfarrer und Physiognomiker Johann Kaspar Lavater, die reale Figur, die Hauptfigur in seinem Krimi «Das Gesicht». Mit dem Dominik Bernet hat Lucia Stettler geredet. Sein Roman «Das Gesicht» ist im Kosmos Verlag herausgekommen. Und jetzt vom vergifteten Wein in seinem Krimi zu manipulierten Lebensmitteln, da in unserem Literaturmagazin Buchzeichen. Brain Food, Hirnnahrung, heisst in diesem Buch das Zauberwort. Ein Grosskonzern geht über Leichen, und zwar sprichwörtlich, damit er mit diesen getobten, veränderten Fertigprodukten ins grosse Geschäft einsteigen kann. Der spannende Krimi, gerade als nächstes. We'll be right back.
mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as.
Saget verso echi da varia find. Ich war ja schon froh, wenn ich wüsst, wo ich sta. Wenn ich wüsst, was ich suche, wird sofort verschwinden. Es zieht mich davon, ich muss jetzt gehen.
Brandneue Musik hier auf SRF 1, die Schweizer Gruppe CH. Und brandneue Bücher, die ganz frisch rauskommen, sind, stellen wir Ihnen auch vor in dieser Sendung Buchzeichen. Von vergiftetem Obenmalwein ist es in dem Krimi gegangen, wo wir es vorher davon hatten. Und um gefährliche Lebensmittel geht es auch im nächsten Buch. Victoria Report, ein richtiger Schmöcker über 600 Seiten dick, also ein schöner, langer, spannender Begleiter, der ganz frisch jetzt also in die Läden gekommen ist. Geschrieben hat der Krimi der Zürcher Christian Beat Stoll, kurz CB Stoll. Lucia Stettler, Literaturredaktorin, was macht für Sie den Reiz von diesem Buch aus?
Das Besondere an diesem Victoria Report ist, dass der Autor hier wirklich etwas wagt. Eine kühne Mischung von Thriller- und Science-Fiction-Roman in einem sehr internationalen Setting. Geschrieben ist das Buch zum Teil ein bisschen salopp, auch gewisse Klischee werden bemüht. Aber unter dem Strich ist Victoria Report eine gute Story, spannend erzählt mit immer wieder neuen Überraschungen.
Es ist das Debüt von dem Autor, vom C.B. Stoll. Um was geht's?
Also im Mittelpunkt steht eine freie Journalistin, Mara Podolski, eine mutige, freche Reporterin aus Dresden. Sie recherchiert in Tansania und stößt dort auf dubiose Geschäfte, die offenbar deutsche Politiker zusammen mit der Lebensmittelindustrie betreiben, auf Kosten der afrikanischen Bevölkerung. Die Mara Podolski verfasst einen brisanten Artikel, eben den Victoria Report, und probiert die Geschichte an deutsche Magazine zu verkaufen. Aber überall beißt sie auf Granit. Man versucht sie zu schweigen mit Geld. Und wo das nichts nützt, werden sie und ihre Familie massiv unter Druck gesetzt und auch bedroht. Aber die Mara Podolski, die lässt sich nicht einschüchtern. Im Gegenteil, sie recherchiert weiter und stößt auf immer schockierendere Machenschaften. Im Visier hat sie die Firma Royal Dinner, ein internationaler Nahrungsmittelkonzern, der sogar echte Menschen als Laborratten missbraucht.
Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, ein bisschen nach vielen Erzählungssträngen aufs Mal.
Ja, es ist inhaltlich ein bisschen überladen und der Plot wirkt streckenweise ein bisschen konstruiert. Aber der Christian Beat Stoll bringt es doch fertig, die verschiedenen Handlungsstränge clever zusammenzubringen und die Geschichte rasant vorwärts zu treiben. Man spürt, der Autor hat viel recherchiert, er kennt sich offenbar aus auf dem Gebiet von Wirtschaftskriminalität. Und was mich vor allem überzeugt, ist die Grundidee der Geschichte, dass der Grosskonzern offenbar über Leichen geht, für ein neues Produkt zu lancieren. Brainfood, chemisch veränderte Lebensmittel, die das Hirn manipulieren. Ein Kadermitglied formuliert die lukrative Geschäftsidee im Roman so.
Ahnen Sie, was die Einführung des Brainfood in letzter Konsequenz bedeuten wird? Fragte Seifert salbungsvoll. In letzter Konsequenz? Caprolat hatte keine Ahnung. Ganz einfach. Mandarin wird in wenigen Wochen erlernbar, gleichzeitig Japanisch im Nebenfach, kein Problem. Jeder kann sich die Grundlagen der Quantenphysik in 10 Tagen einverleiben, meinetwegen in 20. Erhöhte Sozialkompetenz, gesteigertes Lustempfinden, man ist immer gut drauf und prächtig gelaunt. Na, was halten Sie davon?
Wow, wo geht's denn jetzt kaufen, der Brain Food? Leider oder wahrscheinlich eben in der doch zum Glück noch nicht real. Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Roman «Victoria Report». Wie der Autor Christian Beat Stoll überhaupt auf das Thema gekommen ist, hören wir gerade als nächstes hier im Buchzeichen auf SRF 1.
Like a river that don't know words.
Der Bruce Springsteen mit «Hungry Heart». Stellen Sie sich vor, Sie essen Fertigmenü, wo Sie im Laden gekauft haben, und innerhalb ein paar Tage reden Sie fließend Spanisch oder Mandarin. Sie verstehen plötzlich die ganze komplizierte Quantenphysik und das alles wegen dem Essen. Gäbig oder unheimlich? Brain Food, Nahrungsmittel, die chemisch so verändert sind, dass sie direkt auf unser Hirn einwirken. Sie sind der Stoff vom neuen Roman «Victoria Report». Eine Firma will mit dieser Doping-Idee grosses Geschäft kommen. Geschrieben hat der Thriller der 52-jährige Zürcher Christian Beat Stoll. Lucia Stettler hat mit ihm über seinen brisanten Stoff geredet.
Christian Beat Stoll, eine bestechende Idee, der Brain Food. Ist euer Roman Science Fiction oder arbeitet die Industrie tatsächlich an solchen Konzepten?
Die Industrie arbeitet da schon sehr lange dran. Ist aber bis jetzt noch nicht sehr erfolgreich gewesen. Wir haben aber da in der Schweiz einen sehr bekannten Konzern, der seit Jahren Hunderte von Millionen steckt, um eben den Brain Food herzustellen.
Aber das ist jetzt schon ein bisschen überzeichnet, dass man da quasi 10 Tage die Mandarin lehren
könnte. Selbstverständlich. Die ersten Ziele sind vielleicht von dieser neue Form von Essen, Krankheiten zu bekämpfen, Konzentration stärken, Demenz verhindern. Auch das ist möglich. Sie können praktisch alle Probleme, die man mit der Pharma könnte bekämpfen, kann man auf Lebensmittel übertragen.
Also, dass die Lebensmittelindustrie die Substanzen, die Arzneien quasi in ihren Food mischt.
Ganz genau. Die beiden Industrien sind schon zusammengewachsen und werden in Zukunft noch mehr zusammenwachsen.
Ja, im Roman werden ja die Produkte illegal an Menschen getestet, an Leute, die da so in Sanatorien eingesperrt sind, mit verheerenden Auswirkungen. Das ist auch reine Fantasie vom Autor.
Ja, bin ich nicht so ganz sicher. Die Lebensmittelindustrie wie die Pharmaindustrie hat ihre Labor und die haben sie da in Europa, aber vor allem und in letzter Zeit immer mehr in Afrika und in Indien. Dort sind Überwachungsstrukturen nicht so genau. Dort kann man wesentlich billigere Leute finden und auch vor allem Probanden bis zum Abwinken. Also man weicht auf die Länder aus. Und was hinter diesen Mauern alles passiert, ich werde nicht immer schauen müssen.
Von wo wisst ihr all die Informationen?
Ja, die Informanten sind natürlich einerseits so unsere modernen Medien, Internet, Bücher, Zeitungen. Also sie können aufzählen, was sie wollen. Ich suche meine Informationen überall zusammen. Und andererseits habe ich eine tolle Frau. Die ist Ernährungswissenschaftlerin, das heisst, sie ist Ärztin. Und hinter ihr ist eine ganze Wand voll mit Büchern genau über diese Fragen.
Royal Diners heisst ja im Roman, der Nahrungsmittelkonzern. Man könnte hinter ihrer Geschichte auch eine Schweizer Firma vermuten. Hat er nie Angst gehabt, dass er mit diesem Roman so ein bisschen rechtlich in ein gefährliches Fahrwasser kommt?
Nein, eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, ich suche ja die Zusammenhänge. Und da der Name nie genannt wird, den haben wir bewusst rausnehmen, ehrlich gesagt, habe ich da überhaupt kein Problem damit.
Der Roman, der erinnert so ein bisschen an die Tradition von einem Johannes Mario Simmel oder auch an einen John Le Carré. Das sind Autoren, die mit süffigen Geschichten so ein bisschen brisante Informationen junge Leute bringen. Ist das auch eine Motivation gewesen? Oder geht es euch primär um gute Unterhaltung?
Der Simmel, das ist ein Schriftsteller gewesen, den meine Mutter sehr gerne gelesen hat. Ich habe nie ein Buch von ihm gelesen. Aber ich kenne seinen Namen, weil alle Bücher sind bei uns früher zuhause rumgelegen. Der zweite Name, Jean Le Carré, das ist mein grosses Vorbild.
Aber habt ihr eine Botschaft?
Ja, selbstverständlich. Ich finde, Literatur ohne Botschaft ist langweilig. Da kann man auch gerade so gut CSI Miami schauen oder sonst Soap Opera aus Amerika.
Der Zürcher Autor C.B. Stoll, Autor vom Roman «Victoria Report», die Frage gestellt hat Lucia Stettler. Der Roman, der ist im Verlag Weiss Books rausgekommen.
Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Y'en a même qui milit dans la rue avec tract et banderole. Y'en a qui ont peur plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Vous êtes là du gospel dans la voix, elle y mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix, elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Oh, le blues.
Die grosse französische Sängerin Patricia Cass, Mademoiselle chante le blues, hier im Literaturmagazin Buchzeichen auf SRF 1. Patricia Cass kommt Mitte Februar für ein paar Konzerte in die Schweiz. Und für ihre Fans, die sie vielleicht dann eben nicht live erleben können, haben wir eine gute Alternative in unserem Literaturmagazin, natürlich in Buchform, Lucia Stettler.
Ja, man kann ihre wunderbare Biografie lesen. Sie trägt den Titel wie das Lied vorhin, «Mademoiselle singt den Blues, mein Leben». Das Buch ist 2012 rausgekommen und zeigt uns sehr private, sehr persönliche Patricia Cass. Offen hat sie hier über ihre schwierige Kindheit, über Gesangskarriere und über wunde Punkte in ihrem Leben. «Ich habe kein Vertrauen mehr», schreibt sie zum Beispiel auf Seite 156. Die Männer haben mich enttäuscht und Gott, der mir meine Eltern weggenommen hat, ich hasse die Liebe. Aber nicht nur Beziehungen sind ein wichtiges Thema in diesem Buch, auch Geschichten hinter ihren Liedern. Man kommt beim Lesen richtig Lust, so auf YouTube zu gehen und die Songs gerade nachzuhören. Patricia Cass gibt auch zu, dass sie Mühe hat, wenn das Publikum an den Konzert nicht begeistert mitgeht. Wortwörtlich schreibt sie, manchmal setzt man es sich während der Vorstellung in den Kopf, noch die Widerspenstigsten zu überzeugen, weil ein einziger Zweifel daran wecken kann, dass man wirklich Talent hat. Also man merkt es, sehr sensible, selbstkritische und ehrliche Patricia Cass kommt dem da entgegen in dieser Biografie. Eine Biografie, die endlich einmal einlöst, was sie verspricht, nämlich Einblick zu geben in mein Leben.
Und da vergisst man einfach immer wieder, dass auch so ein grosser Star, der so viel erreicht hat im Leben, wie gerade Patricia Gast, also wenn auch sie kann Selbstzweifel haben. Also sehr eine offene Biografie, in dem Fall von der Patricia Gast. «Mademoiselle singt den Blues. Mein Leben» heisst sie, rausgekommen in der Edition Elke Heidenreich. Wir sind fast am Schluss vom Buchzeichen, einer Sendung, die Sie übrigens auch im Internet nachlesen können, auf srf1.ch. Und ganz im Sinn von Vorfreude ist die schönste Freude, Lucia Stettler. Was hören wir heute in einer Woche?
Im Buchzeichen vom nächsten Sonntag geht es um das Thema Familie, ein beliebtes Sujet in der Literatur. Für einen stellen wir aber nicht die grossen Familiensagas vor, sondern Bücher, die der Familienalltag erleuchten, von Träumen und Wünschen, aber auch von Enttäuschungen berichten. Familienalbum heisst zum Beispiel der neue Roman von der Engländerin Penelope Lively. Sie wirft da wichtige Fragen auf, die meine Kollegin Britta Spichiger noch nicht genauer anschaut. Was ist es, was die Familien im Kern ausmacht? Und was nimmt man eigentlich mit aus der Kindheit ins Erwachsenenleben?
Also ein Thema, das uns alle betrifft, Fragen, die sich sicher viele von uns auch schon damit beschäftigt haben. Spannend darüber zu hören, wie das andere sehen. Heute in einer Woche von 2 bis 3. Vielen Dank, Lucia Stettler. Das letzte Wort im Buchzeichen geben wir immer einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin. Wir haben im ersten Teil von dieser Sendung den Roman «Das Gesicht» vorgestellt und dort spielen Kehlen und Pfarrer eine wichtige Rolle. Darum lassen wir den Friedrich Dürrenmatt den Vater jetzt nochmal aufnehmen. Er hat im Interview 1984 einmal diesen Satz gesagt.
Ich kann aus eigener Erfahrung reden, weil ich nicht nur Sohn von einem Pfarrer bin, sondern noch Vater von einem Pfarrer. Die Kirche, im Grunde steht sie da mit ihren leeren Gebäuden, Gott gewidmet, wo wahrscheinlich dann eine Predigt überhaupt nicht zulässt. Ja, ich meine, die tun mir alle leid. Wer glaubt eigentlich an das, was sie reden? Glauben kann mir nicht erzwingen. Nicht einmal der Papst kann mir beweisen, dass er das, was er lehrt, glaubt.
to be where he is, about to be kissed. Here she goes, and once she goes, she's gone.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.